Ja, schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Folge von Studieren geht über Probieren. Und bei mir ist heute Linus Breun. Schönen guten Tag, Herr Breun.
Ja, guten Tag, guten Morgen, hallo.
Herr Breun ist kurz zusammengefasst zunächst einmal Absolvent der Fernuni Hagen, aber er ist auch berufsmäßig, wie das bei vielen Studierenden oder Absolventen so ist bei uns, auch in der Praxis tätig und ist sozusagen so eine Art Vollzeitcontroller und passt hier also wunderbar in die Reihe rein. Ja, nach seinem Abitur hat Herr Breun an der FH Würzburg-Schweinfurt BWL studiert und mit sehr gut abgeschlossen, das darf man auch ganz gerne sagen. Anschließend hat er dann den Master bei uns an der Fernuniversität gemacht und hat bei mir unter anderem Masterarbeit geschrieben und hat auch das mit sehr gut abgeschlossen. Und das ist eher eine Seltenheit bei uns an der Fernuniversität, das muss man schon sagen. Ja, und wenn man sich sein Arbeitgeberfeld so anguckt, ja, Porsche, Fresenius, Siemens sind dabei, also Top-Arbeitgeber für Studierende, sodass wir also noch genug Punkte haben, über die wir heute dann sprechen können. Ja, Herr Breun, vielleicht so als Einstieg in das Interview. Das ist bei vielen Studierenden so, dass sie in der Regel einen Bachelor woanders machen und nicht an der Fernuniversität. Dann kommen sie dann zu uns und machen dann den Master. Wo sind denn aus Ihrer Sicht vielleicht die größten Unterschiede zwischen dem Bachelorstudium in Präsenz versus Fernuniversität?
Also ich denke, der offensichtlichste Unterschied ist erstmal die persönliche Interaktion, die
Ja.
natürlich an der Präsenzhochschule wesentlich höher ist als an der Fernuni, sowohl mit Kommilitonen als auch mit den Lehrstühlen, würde ich behaupten. Ein wesentlicher Vorteil oder ein anderer Unterschied, den man an der Fernuni hat, ist einfach die Flexibilität, finde ich, dass man sich die Themen viel freier einteilen kann, im Prinzip kaum feste Termine hat, abgesehen von den Prüfungen, und
Ja.
sich sonst es eigentlich ziemlich gut außen rumlegen kann, während man halt an der Präsenzuni seine Vorlesung hat, wenn sie nun mal im Plan steht, und da ist dann recht wenig mit Flexibilität, wenn man die Vorlesung besuchen will. Ich finde tatsächlich, oder was mich überrascht hat, war, dass der Workload an der Fernuni ziemlich hoch war. Also von den Modulen her, ich meine, ja, sie geben ja auch 10 ECTS-Punkte. Aber trotzdem war der Umfang, sage ich mal, von den Skripten auf jeden Fall höher, als ich das erwartet habe. Ja, das würde ich eigentlich sagen, dass ich auf jeden Fall wesentlich mehr Zeit verbracht habe, mir die Skripte durchzugehen und mir das anzueignen vor den Prüfungen, als ich das im Bachelor gemacht habe oder machen musste. Genau, das wäre noch ein so ein Unterschied, der mir jetzt spontan einfallen würde.
Ja, weil wir jetzt mal bei der Fernuni dann sind und bleiben, Sie haben ja schon so ein paar Vorteile genannt, die Fernuniversität aus Ihrer Sicht hat. Jetzt hatten Sie auch schon als Nachteil die Modulgröße angesprochen. Skripte sind umfangreich, stimmt. Bei uns ist noch so ein bisschen die Prüfung, stehen auch noch ein bisschen dahinter. Wir machen ja nur eine Modulabschlussprüfung im Semester bislang, ne? Das ist auch so ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen, eine Ressourcenfrage bei uns, ne? Auch Wissenschaft ist begrenzt, was da angeboten wird. Es ist ja alles umsonst, aber es wird von Steuergeldern bezahlt.
Ja, klar.
Und ja, das ist so. Und deswegen haben wir meistens nur eine Prüfung. Wie würden Sie das denn vielleicht für die Zukunft beurteilen? Sollten wir mehr Prüfungen machen, jetzt mal unabhängig von Ressourcen und Geld? Module kleiner vielleicht machen?
Ja, also ich finde, wenn man die Prüfung vielleicht aufteilen könnte oder die Prüfungsleistung irgendwie entweder in zwei kleinere Prüfungen, dass sich dann halt auch nicht alles immer zum Ende des Semesters stapelt und im Prinzip das Wissen von einem halben Jahr da abgerufen werden muss, sondern in kleinere Einheiten, also zwei Stück würden wir wahrscheinlich schon ausreichen, oder vielleicht wäre ja auch noch eine Überlegung, irgendwie einen Teil der Note als Projektarbeit, was natürlich auch wieder mit Ressourcen dann verbunden ist, weil das muss sich auch irgendjemand anschauen dann am Ende. Ja, das wäre noch so eine andere Idee.
Wir haben ja noch die Einsendearbeiten, also für alle Hörer oder Zuschauer, die es nicht so kennen. Einsendearbeiten können die Studierenden zu Hause machen. Es gibt keine Note, nur bestanden, nicht bestanden. Und damit haben sie im Grunde genommen dann die Prüfungszulassung für das Modul. Sind die dann noch zeitgemäß, wenn man jetzt sagt, okay, man macht jetzt im Semester vielleicht zwei, drei Teilprüfungen oder so, dann ist es ja schwer, die Einzelarbeiten da noch unterzubringen. Oder finden
Ja.
die so relevant, dass man sagt, nee, dann muss man irgendwie anders organisieren, also abschaffen würde ich die nicht.
Also ich finde tatsächlich, ich kann mir ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, was da die Durchfallquoten bei den Einsendearbeiten sind oder wie inwieweit damit wirklich ausgesiebt wird, weil ich habe ehrlich gesagt von noch niemandem mitbekommen, dass er es nicht geschafft hat, eine von diesen Einsendearbeiten zu bestehen.
Ist auch eher null, also
Ja.
gegen ja.
Ja, also ich habe die tatsächlich immer als Übung dann halt genommen für die Klausur, weil es ja oft auch gleiche, ähnliche Aufgaben waren wie in den Klausuren. So als Übung war es auf jeden Fall echt gut, aber ich wahrscheinlich hätte ich die Übung dann auch wo wann anders gemacht, wenn ich die Altklausuren durchgerechnet hätte. Ja, ich verstehe es, dass man nicht will, dass irgendwie die Studenten 5 Monate nichts machen und dann alle sich am Ende ja reinschütten, mehr oder weniger. Aber ich glaube nicht, dass da irgendwie groß ausgesiebt wird mit diesen Arbeiten, weil die kann man, glaube ich, auch vor allem jetzt über irgendwelche WhatsApp-Gruppen werden da eh regelmäßig die Ergebnisse geteilt, deswegen,
Stichwort WhatsApp-Gruppe fällt mir gerade ein. Die
ja.
nutzt auch mit Fernstudierenden oder haben genutzt?
Genau, die habe ich eigentlich immer genutzt für jedes Modul, was ich belegt habe. Da wurde immer dann am Anfang des Semesters, irgendjemand hat eigentlich immer dann einen Link durch die Gegend geschickt, wo die ganzen Zutrittslinks waren für die einzelnen Module, für die Gruppen. Und das habe ich eigentlich immer genutzt, also auf stumm geschaltet, weil das sonst teilweise ziemlich viel wurde.
Ja.
Aber habe ich
Das
genutzt
sind
und hat
diese
auch echt geholfen.
offiziellen WhatsApp-Gruppen von der Uni oder sind das sozusagen private Organisationen oder?
Oh, das ist tatsächlich eine gute Frage. Ob das die gleichen Links sind wie online, das weiß ich gar nicht, aber das sind tatsächlich recht große Gruppen. Also ich glaube nicht, dass die irgendwie jemand, keine Ahnung, immer 2 Wochen vor Semesterbeginn eröffnet oder so. Also es sind schon recht
Okay.
umfangreiche Gruppen immer.
Na gut, das freut mich, dass das läuft. Das soll es auch geben. Also Kanäle, wo die Professoren und Mitarbeiter und nicht drin sind, die muss es geben. Und das ist auch gut. Und die sollten auch lieber selber organisiert werden. Das finde ich auch gut. Ja, Stichwort Prüfungen noch. Wir haben ja, ich weiß nicht, Sie haben ja wahrscheinlich noch Online-Prüfungen und Präsenzprüfungen mitgemacht, gehe ich mal von aus. Beides wahrscheinlich, ne? Oder haben Sie nur
Also
online?
hier in der Fernuni tatsächlich nur online. Ich
Oh,
bin
okay.
2021 ja gekommen, das heißt zum Höhepunkt von oder zur Hochzeit
Ja.
von Corona, ja, genau.
Genau. Ja, wie haben Sie die wahrgenommen, die Online-Prüfung? Also die haben ja wahrscheinlich die Präsenzprüfung kennen Sie jetzt müssen auch von Ihrem Bachelor, gehe ich mal von aus. Ne?
Genau, also es ist natürlich eine super praktische Zeitersparnis, vor allem jetzt bei der Fernuni, wo man dann doch teilweise weiter wegfahren müsste, um die Prüfung abzulegen. Man ist einfach wirklich flexibler. Natürlich an dem Termin muss man da sein und die Prüfung schreiben, aber ich denke, das ist ja soweit nachvollziehbar. Aber es gibt dann halt wirklich recht viel Flexibilität auch. Ja, ich habe jetzt in meinem letzten Semester dann die Prüfungen auch in Amerika geschrieben und gar nicht in Deutschland. Und es hat auch super funktioniert alles. Und das wäre halt eine Möglichkeit gewesen, die hätte ich sonst nicht gehabt, wenn ich das Ganze in Präsenz geschrieben hätte, ja.
Also ich höre da so ein bisschen raus, dass Sie durchaus ein Freund davon sind, von diesen
Ja.
Online-Prüfungen. Okay, gut. Ja, jetzt kommen wir mal zu Ihrer praktischen Seite, wobei ich, okay, ist auch ein bisschen Praxis, also ein bisschen schon dabei, sag ich mal. Also, okay, aber zum richtigen Leben, zu Ihren Arbeitgebern, Porsche, Fresenius und Siemens, wo Sie jetzt aktuell sind, es ist ja fast das Who des Who. Also jedes Mal, wenn man Manager-Magazin oder Wirtschaftswoche aufschlägt, dann sind die beliebtesten Arbeitgeber, da sind die Firmen ja immer alle dabei. Ja, wollen oder können Sie ein bisschen was dazu sagen, ob das wirklich so eine Top-Adressen sind, beziehungsweise wie da das Controlling so ein bisschen aussieht?
Ja, also die erste Frage kann ich bejahen. Also für mich sind es auf jeden Fall Top-Adressen. Ich war bei allen Unternehmen bisher super zufrieden. Und zu Porsche muss ich sagen, es war damals meine erste Station als Student, die ich irgendwie ins berufliche Umfeld gewagt habe oder so. Dementsprechend tue ich mir da ein bisschen schwer, irgendeine Einschätzung zu geben, weil ich ja selber wahrscheinlich recht blauäugig in das Ganze reingegangen bin und da wirklich meine ersten Erfahrungen im Berufsleben gesammelt habe.
Ja.
Nichtsdestotrotz, super, super spannendes Umfeld und auch jetzt bei Siemens wirklich ein Top-Arbeitgeber.
Ich gehe noch mal ganz kurz zurück zu Porsche, wo Sie sagten, ja, das war so Ihre erste Adresse, so quasi als Studi und so. Da habe ich gar nicht mehr so viel in Erinnerung. Also ich habe auch noch so dunkel in Erinnerung, dass ich noch irgendwie so Praktikum, glaube ich, bei Holsten oder so gemacht habe. Da gab es dann immer am Ende der Woche eine Kiste Bier. Wie war das bei Porsche? Also ich meine, da gab es ja kein Bier, aber gab es dann Porsche, gab es aber nicht dann, oder? Wie war das?
Nee, der hätte tatsächlich keinen echten. Ich habe aber am Ende des Praktikums so einen kleinen gelben Modell 911er bekommen,
Ja.
wo mir die ganzen Kollegen drauf unterschrieben haben. Also das gab es tatsächlich zum Abschluss, steht auch immer noch bei mir im Regal. Also finde ich echt immer noch cool, muss ich sagen. Auch wenn ich da jetzt schon seit ein paar Jahren nicht mehr bin. Aber nee, also ich glaube, es ist auch abhängig von der Abteilung. Aber bei mir war jetzt nichts mit, keine Ahnung, jede Woche Porsche fahren oder so.
Okay. Ja, dann während Ihrer Zeit oder jetzigen Zeit bei Siemens, hatten Sie eben schon kurz angesprochen, bei den Online-Prüfungen haben Sie auch einen Auslandsaufenthalt gemacht. Sie waren in Orlando für Siemens, also USA.
Genau.
Und sind da dann Unterschiede jetzt so zum deutschen Controlling oder kriegen dann die amerikanischen Tochtergesellschaften dann das deutsche Controlling aufs Auge gedrückt oder wie muss man sich das vorstellen?
Ich meine natürlich, die Rahmenbedingungen sind natürlich, weil Siemens ja ein deutscher Konzern ist, dann auch vom Headquarter vorgegeben, also wie, in welcher Form die Berichterstattung erfolgt und so weiter. Ich kann ehrlich gesagt, ich tue mir ein bisschen schwer, das einzuschätzen, inwieweit das jetzt anders ist bei anderen Unternehmen, weil ich meine, ich kenne ja jetzt als einziges US-Unternehmen, wo ich wirklich gearbeitet habe, ist ja Siemens. Ich weiß nicht, wie sehr sich der ihre Controller-Kultur da drüben unterscheidet von der deutschen, aber ich würde auf jeden Fall sagen, dass die an sich recht ähnlich ist, was meine Erfahrung ist, was natürlich vielleicht auch sein kann, weil Siemens einfach ein deutsches Unternehmen ist, ja.
Die Controller vor Ort, bei Ihnen jetzt beispielsweise, waren das Amerikaner oder waren das die aus Deutschland? Nee, wahrscheinlich nicht, ne?
Nee, also ich war tatsächlich bei den Controllern da, also in dem Team, wo ich war, der einzige Deutsche, das waren alles Amerikaner oder Lateinamerika, genau.
Ja, stimmt, und dann nur richtig, ich vergaß.
Genau.
Und aber die haben nicht einmal fallen gelassen, irgendwie so. Bei Deutschen ist das immer so und so und ich war vorher woanders in
Nein, also
amerikanischen Unternehmen.
das habe ich tatsächlich nie mitbekommen und es waren aber auch recht viele Kollegen, die da schon wirklich Jahre oder Jahrzehnte lang bei Siemens waren. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass sie so viel aufgedrückt bekommen, worauf die gar keine Lust haben. Ich denke, sonst wäre da nicht so eine, ja, so eine hohe Quote mit wirklich Leuten, die ja schon lange arbeiten, ja.
Ja, das stimmt, das ist auch ein gutes Zeichen. Ja gut, vielleicht sind Amerikaner auch ein bisschen pragmatischer da, ne? Wenn Deutsche immer woanders hinkommen und sehen, dann läuft das irgendwie alles nicht so richtig, ne?
Ja.
Erstmal dieses und jenes machen und so. Das ist vielleicht auch so eine Kulturfrage, irgendwie so, die wir haben, oder zumindest meine Generation. Ich weiß nicht, ob die Jüngere dann vererbt. Ja, Sie hatten ja schon so ein paar aktuelle Themen angesprochen und ein aktuelles Thema haben Sie an Ihrer Masterarbeit, wie immer bei Ihnen, sag ich jetzt mal mit dem vernünftigen Erfolg, rausgekommen ist, notentechnisch, aber auch inhaltlich, haben sich ja mit einem Thema beschäftigt, was ja auch wirklich hochaktuell ist, nämlich Wertschaffung durch Green Controlling. Und auch das ist
Genau.
eine Sache, denen sich jetzt viele Unternehmen widmen oder widmen müssen, kann man vielleicht auch bei dem einen oder anderen sagen. Und ich habe jetzt mal ein Fragezeichen dahinter gesetzt. Ich kenne da Ihre Arbeit, aber der Rest kennt es ja nicht. Und jetzt ist die Frage, kann man generell da jetzt schon
Sie sind
klar
gerade
sein?
gemutet, kann das sein? Oder ich höre Sie gerade nicht?
Herr Breun?
Ah, jetzt höre ich Sie, jetzt höre ich Sie, jetzt höre ich Sie.
Oh, dann
Entschuldigung.
haben wir kurz einen Ausfall gehabt.
Ich glaube, das wäre der erste Cut.
Nein, wir hatten schon mal einen Ausfall mit einer Studentin aus Shanghai.
Ach,
Ja,
okay.
da haben wir so eine halbe Minute, glaube ich, oder eine Minute dauerte das irgendwie so und das haben wir laufen gelassen und also das gehört dann
Ja,
mit
gut.
dazu. Also ist hier alles authentisch, ne, für uns
Genau.
Zuhörer. Ja, ich weiß jetzt nicht genau, wo ich jetzt stehen geblieben bin, aber in Ihrer Masterarbeit hatten Sie sich mit Wertschaffung durch Green Controlling beschäftigt. Und ich setze mal ein Fragezeichen dahinter. Ich kenne Sie, der Rest kennt Sie ja nicht. Kann man so generell sagen, ja, wenn ich Green Controlling mache, ich meine, ich muss ja erstmal grün sein, das ist vielleicht die Voraussetzung, nicht dann Green Controlling mache, dann ist immer eine Wertschöpfung da oder ist das so einfach nicht zu sagen?
Also natürlich gibt es ja auch Effekte, die beim Green Controlling nicht unbedingt wertschaffend wirken. Zum Beispiel, man muss, also alles, was man da, also man steckt ja zusätzliche Ressourcen in das Green Controlling rein, die davor entweder für andere Tätigkeiten gebunden waren oder die es vielleicht auch davor gar nicht gab. Dementsprechend verursacht das Ganze natürlich auch erstmal Kosten, was jetzt natürlich nicht, sich nicht wertschaffend auswirkt. Aber prinzipiell gibt es auf jeden Fall einige Möglichkeiten. Ich meine, ja, es muss natürlich jetzt auch immer mehr gemacht werden, vor allem bei großen Unternehmen, einfach durch die regulatorischen Anforderungen, so eine Nachhaltigkeitsberichterstattung oder ähnliches, aber auch abhängig, unabhängig von diesen ja, aufgezwungenen oder von diesen Regularien gibt es auf jeden Fall einige Möglichkeiten, dadurch trotzdem Wert zu schaffen. Genau.
Und was wäre das denn beispielsweise? Also Sie haben es ja eben schon gesagt, okay, ich muss diesen Nachhaltigkeitsbericht machen, ich mache Controlling. Jetzt gehen wir davon aus, dass der eine oder andere das auch macht, nicht nur, weil er es machen muss, sondern vielleicht sogar aus Überzeugung. Und aus Überzeugung heißt aber auch wirtschaftlich gedacht, naja, also irgendwo muss ich ja die Kosten nachher auch wieder reinspielen. Und wie könnte das denn aussehen? Also würden die Kunden das denn annehmen oder wie stellt man sich das vor?
Also ein Aspekt, den ich herausgearbeitet hatte in der Arbeit, waren die verbesserten Möglichkeiten bei der Kapitalbeschaffung. Also es kommt sowohl bei Fremdkapitalgebern oder sowohl Fremdkapitalgeber lassen es immer mehr in ihre Entscheidung einfließen über irgendwelche Scores oder ähnliches und vergeben dann Fremdkapital einfach zu besseren Konditionen an nachhaltige Unternehmen. Aber natürlich auch Eigenkapitalgeber ist es, ich denke auch vor allem in dem, bei Privatanlegern ist es natürlich auch ein Argument, was da zieht, sage ich mal, wenn man sich hier als nachhaltiges Unternehmen positioniert. Und das Ganze dann halt nicht nur bei den Anlegern, sondern dann auch wirklich, wenn man seine Produkte verkauft und sich so als nachhaltiges Unternehmen positioniert, schafft man es dann, höhere Preise auch durchzusetzen. Ja.
Ja, also das war jetzt die Kapitalsicht, das würde ich teilen. Ich glaube, bei den Banken wird das auch noch in der Zukunft viel, viel stärker reinkommen, das Thema gerade bei der Kreditvergabe, das denke ich allerdings auch. Gucken wir mal auf die Mitarbeiter. Ja auch noch, ne? Braucht man ja auch, um die Produkte zu erstellen. Und ja, ich meine, für Nachhaltigkeit ist es, glaube ich, nicht zu spät. Also ich bin ja auch erst vor ein paar Jahren angefangen, jetzt das Studium so zu organisieren, dass ich sagen würde, wer will, der kann bei mir zumindest vom ersten bis zum letzten Semester inklusive Abschlussarbeit das alles online, nachhaltig, ohne Papier machen. Ne? Das geht. Gut, wer das nicht möchte, der kann zum Skiseminar im Winter mitkommen, das ist dann nicht nachhaltig, aber da steht der soziale Effekt im Vordergrund. Also gibt
Es
er
ist
ja
auch
viel Kontakt.
soziale Nachhaltigkeit dann.
Soziale Nach, genau, das fällt eher unter den Bereich, richtig. Ja, aber zurück, können Sie sich vorstellen, und ich meine, dass Sie auch in Ihrer Arbeit ja was dazu geschrieben haben, dass man bessere oder vielleicht mehr gute Mitarbeiter bekommt?
Ja, also den Punkt habe ich tatsächlich aufgenommen und die Literatur hat da vor allem erkannt, dass es besonders bei jungen, also es hieß, glaube ich, junge, motivierte Mitarbeiter, aber ich glaube, das ist tatsächlich auch so ein Generationsthema, dass es vor allem bei den jüngeren Kollegen wesentlich besser ankommt, wenn sich das Unternehmen nachhaltig positioniert. Einmal das Image und wahrscheinlich aber auch, weil man dann eben vom langfristigen Erfolg des Unternehmens überzeugt ist und da dann seine ganze Karriere, seine nächsten Jahre plant und eben zuversichtlich ist, dass dieses Unternehmen weiter erfolgreich besteht.
Letzte Frage vielleicht in dem Kontext, weil es eben schon angeklungen ist. Das haben wir ja eher so in diese ökologische mit Green Controlling gedacht. Jetzt wollen wir die soziale Nachhaltigkeit aufgreifen. Was ist denn wichtiger? Also jetzt aus Mitarbeitersicht, ökologisch, sozial, beides oder für bestimmte Gruppen ist dieses oder jenes wichtig oder kann man das so pauschal nicht sagen?
Ich tue mir da ehrlich gesagt schwer, eine Antwort zu geben oder irgendeine Nachhaltigkeit über die andere zu stellen. Ich meine, im Prinzip gibt es ja diese drei Säulen mit ökonomisch, ökologisch und sozial. Natürlich, wenn die ökonomische Nachhaltigkeit nicht gegeben ist, dann kann man die anderen beiden Nachhaltigkeitsthemen oder Nachhaltigkeitsbereiche nicht umsetzen. Das ist ganz klar. Aber sonst würde ich jetzt nicht sagen, die soziale ist wichtiger als die ökologische oder andersrum. Da tue ich mir ehrlich gesagt schwer, da irgendeinen über die andere zu stellen. Ja.
Vielleicht, also ich meine, was Sie gerade gesagt haben, das ist ja klar, dass das Wirtschaftliche dann oben ist. Ich glaube, das ist momentan gesellschaftspolitisch nicht so klar. Aber wir als Betriebswirte müssen das ja so sehen.
Ja,
Und
das ist wohl wahr. Wir haben ja vielleicht die Controllerbrille hier auf noch
ja, also ich meine, einer muss ja mal an die Wirtschaftlichkeit denken.
hier.
Und gut, bei dem Rest muss man sich vielleicht als Unternehmen auch positionieren. Also ich glaube, man kann auch nicht immer alles machen. Man kann für, also gut, wenn man jetzt sich dumm und dösig verdient, dann kann man vielleicht auch alles machen. Aber meistens ist es ja nicht so, ne? Und da muss man sich für irgendwas entscheiden und muss dann vielleicht auch so fair sein und sagen, dieses oder jenes spielt bei uns eine Rolle und das andere vielleicht irgendwie weniger. Und das kann bei dem einen
Ja.
irgendwie anders aussehen. Ne?
Ja, das war, ich denke, da muss man dann individuell priorisieren, je nachdem, wo
Ja.
dann halt das Unternehmen den Fokus legt, ja.
Aber ich glaube, immer alles zu machen, so wie das am Anfang war, wie diese drei Säulen, so ja, das macht man alles irgendwie. Das funktioniert nicht, ne? Das ist eben halt die Ressourcen stehen dem entgegen. Ne?
Ja, genau, das wäre wahrscheinlich die Idealvorstellung, Traumwelt, wie auch immer man es nennen will, ja.
Jetzt sagen wir nicht von wem. Gut, Herr Freund, ich danke Ihnen für das Interview und wünsche
Gerne.
für Ihren weiteren Lebensweg alles Gute.
Vielen Dank Ihnen ebenso, ja.